Die meisten Leute heute finden Graffiti ziemlich ärgerlich. Klar, es gibt auch Flächen, auf denen legal gesprüht werden darf und wo meistens doch ganz ansehnliche Kunstwerke herauskommen, aber die wenigsten freuen sich, wenn jemand einfach einen Namen auf eine fremde Hauswand sprüht. Das Bedürfnis, irgendwo schriftlich zu hinterlassen, dass man da war, ist aber schon sehr alt. Wir schauen uns heute ein paar Beispiele aus dem Römischen Reich an.
Denn wir haben aus der Antike eine ganze Reihe von Graffiti, von Kritzeleien und kurzen Nachrichten, und die größte Sammlung haben wir einem archäologischen Sonderfall zu verdanken, nämlich Pompeji. Was schrieben die Römer denn so auf Wände? Und welche Schlüsse können wir daraus heute auf den Alltag in der Antike ziehen? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Antike, der Podcast. Wir beschäftigen uns hier ja oft mit den großen weltpolitischen Themen der Antike, wie Alexander dem Großen oder den ganz berühmten Literaturwerken, wie zum Beispiel der Ilias und der Odyssee. Heute wird es mal einige Nummern kleiner. Wir werfen heute mal einen Blick auf etwas aus dem römischen Alltag, auf Graffiti, die sich über die Jahrtausende erhalten haben. Da waren jetzt nicht immer die großen DichterInnen beteiligt, aber spannend wird es trotzdem.
Wir haben aus der Antike eine Vielzahl von Graffiti und auch eine Vielzahl von Themen, die darin vorkommen. Und wir werden hier heute natürlich auch ein paar Beispiele besprechen. Bevor wir uns die aber anschauen, was sind denn Graffiti eigentlich?
Wir haben ja alle eine vage Vorstellung davon, aber für die Antike unterscheidet sich das noch einmal ein bisschen von unserem modernen Verständnis. Wir gehen ja heute eher von Sprühdosen, Farbe und Stiften aus. Das war in der Antike aber ein bisschen anders. Also es gab schon auch mit Farbe angebrachte Nachrichten. Das sind streng genommen aber keine Graffiti, sondern die Pinti, was aus dem Italienischen kommt und Aufgemaltes bedeutet. Auch Graffiti ist italienisch, das bedeutet aber eher eingekratztes. Und damit kommen wir der Sache auch schon etwas näher. Die meisten Nachrichten, die in der Antike an irgendwelchen Wänden hinterlassen wurden, sind eingekratzt. Dabei steht auch der Text im Vordergrund, die Botschaft, die man übermitteln will. Es geht also weniger um grafische Kunstwerke und um Design, wie wir das von heutigen Graffiti kennen.
Wie hat man das denn gemacht? Also wie bringt man denn so ein geritztes Graffito an einer Wand an?
Also um durch den Putz der Häuser zu kommen, reicht ein scharfer Gegenstand, zum Beispiel ein Stilus, also das Schreibgerät der Antike, mit dem man Wachstafeln beschrieb, oder eine scharfe Tonscherbe oder auch ein Eisennagel. Die eigentlichen Graffiti sind also in die Wand gekratzt. Die gemalten nennt man die Pinti, aber auch davon schauen wir uns heute ein paar an. Denn ganz so eng wollen wir den Begriff dann doch nicht fassen.
Gibt es denn sonst noch Unterschiede zwischen Graffiti und die Pinti?
Ja, die unterscheiden sich zum Teil auch darin, für welche Botschaften sie genutzt wurden. Aufgemalt waren meistens öffentliche Bekanntmachungen, Werbung an Läden oder auch für Gladiatorenspiele und zum Beispiel auch Wahlwerbung. Bevorzugt kam dabei die Farbe Rot zum Einsatz, weil die besonders auffällt. Graffiti, also die gekratzten Botschaften, sind eher von Privatpersonen als Gelegenheitskritzeleien angebracht worden. Das sind also keine offiziellen Nachrichten, sondern einfach kurze Mitteilungen von Privatleuten.
Jetzt sind diese Graffiti und die Pinti ja nur begrenzt beständig. Kennt man heute ja auch noch. Wenn man durch die Stadt läuft, findet man ja auch keine Graffiti, die jetzt 30 Jahre alt sind oder so. Entweder weil sie entfernt werden, weil sie übermalt werden oder, zumindest für die Antike, auch weil die verwendeten Materialien nicht ewig halten. Farbe bleicht aus, eingekratzte Botschaften verschwinden, wenn der Putz erneuert wird, oder auch einfach durch die Witterung. Denn so tief waren die in der Regel ja nicht eingekratzt. Anders als professionell gestaltete Inschriften von Steinmetzen, zum Beispiel bei Grabsteinen oder bei Beiinschriften, finden wir Graffiti eher selten, weil sie eben nicht für die Ewigkeit gedacht waren. Und trotzdem kennen wir sie aus allen Ecken des Imperium Romanum und auch schon aus der Zeit vor den Römern. Die ältesten bekannten Graffiti stammen noch aus der Steinzeit. Aber wir kennen sie auch aus Ägypten, aus dem Alten Reich, also aus der Zeit der Pyramiden, so um 2500 vor Christus. Auch damals schon hinterließen die Menschen ihre Spuren auf den offiziellen Steingebäuden. Das sind oft Zeichnungen, weil in Ägypten nur ein sehr kleiner Bruchteil von etwa 1% der Bevölkerung schreiben konnte. Das war in Rom etwas anders. Auch dort konnte jetzt längst nicht jeder und jede schreiben. Darüber, wie hoch der Alphabetisierungsgrad im Römischen Reich war, gibt es eine riesige Forschungsdiskussion. Aber der Großteil der Menschen verfügte wenigstens über halbwegs funktionale Lese- und Schreibkenntnisse. Wobei Frauen, Sklavinnen und Sklaven oder Fremde so in der ersten Generation seltener schreiben konnten. Aber die Wände in den Städten Italiens müssen voll gewesen sein von privaten Kritzeleien, die jemand aus Langeweile oder Verärgerung oder auch einfach nur, um sich mitzuteilen, an den Wänden angebracht hat.
Um so einen Eindruck zu bekommen, wie es in den Städten der Antike ausgesehen haben muss, kommt uns ein glücklicher Zufall zur Hilfe. Also glücklich für uns heute aus der Perspektive der Forschung. Für die Menschen damals war es eine riesige Katastrophe. Im Herbst 79 nach Christus brach der Vesuv aus. Ausbrüche und auch Erdbeben kamen in Kampanien immer mal wieder vor, aber dieses Mal war es anders und viel heftiger. Die an den Vesuv angrenzenden Städte Pompeji, Herculaneum, Stabiae und auch noch einige andere wurden innerhalb kürzester Zeit unter meterhohen Massen von Bimssteinen und heißer Asche begraben. Dabei kamen tausende Menschen ums Leben, etwa 2000 Todesopfer hat man bisher gefunden, es ist aber noch von vielen weiteren auszugehen. Und diese Massen von vulkanischem Material, die dort an die Oberfläche gelangten, sorgten auch dafür, dass man nicht einfach weitermachen konnte wie bisher. Man konnte nicht einfach die Gebäude wieder instand setzen und die Stadt aufräumen, wie man das sonst getan hätte. Herculaneum lag zum Beispiel unter 20 Metern Gestein begraben. Dieses Mal waren die an den Vesuv angrenzenden Städte komplett verloren und wurden aufgegeben. Unter der Schicht aus vulkanischem Material wurde vieles luftdicht abgeschlossen. Das sorgte dafür, dass wir in Pompeji und den anderen Städten, die bei dieser Katastrophe verschüttet wurden, einen archäologischen Sonderfall haben. Denn durch den Luftabschluss blieben auch Dinge konserviert, die wir normalerweise nur sehr selten finden, zum Beispiel Gegenstände aus Holz oder Lebensmittelreste. Und in Pompeji standen auch noch größere Teile der Häuser, was wir sonst auch eher selten haben. Meistens findet man ja doch eher nur Ruinen und ein paar Grundmauern vor. Und an diesen Häusern blieben eben auch die Graffiti erhalten, die in die Hauswände gekratzt oder gemalt wurden und die sonst im Laufe der Jahrhunderte ganz sicher der Witterung zum Opfer gefallen wären. Das heißt, in Pompeji haben wir durch den Ausbruch des Vesuvs eine Momentaufnahme aus dem Jahr 79 und auch von dem, was die Menschen dort kurz vorher an den Wänden angebracht haben.
Die Stadt blieb einige Jahrhunderte unter der Ascheschicht begraben. Erst im 18. Jahrhundert begannen in Kampanien professionelle archäologische Ausgrabungen. Also professionell nach den damaligen Maßstäben, dabei ist nämlich auch einiges kaputt gegangen. Einzelne Schatzsucher hatten zwar schon vorher wertvolle Gegenstände, an die leicht heranzukommen war, mitgenommen, aber erst ab dieser Zeit gab es ein verstärktes Interesse an Pompeji. Und dass man in der Stadt überall Graffiti fand, erstaunte die frühen Archäologen doch sehr. Im 18. Jahrhundert hatte man ja so eine Vorstellung davon, dass die Antike besonders edel und erhaben gewesen sei. Ältere Männer, die den ganzen Tag philosophierten und wichtige politische Reden hielten. Man stellte sich so eine Ansammlung von Prachtbauten in den Städten vor, die natürlich alle große architektonische Meisterwerke aus wertvollen Materialien waren. Spätestens Pompeji machte dann klar, dass das alltägliche Leben nicht so glamourös war. Und dann waren da auch noch an jeder Wand irgendwelche Kritzeleien angebracht. Hatten diese Römer denn wirklich gar keinen Anstand? Dass es überhaupt Graffiti gab, biss sich schon etwas mit der vorherrschenden Meinung dieser Zeit zur Antike. Und dann kam auch noch der Inhalt dazu.
Man stellte mit Erschrecken fest, dass die Römer wohl auch ganz normale Menschen waren. Man fand an den Wänden einfach irgendwelche Namen, wo uns der Verfasser wohl nur sagen wollte, dass er hier war. Man fand Liebesbekundungen, Beleidigungen, Flüche, Zitate aus der Literatur, Karikaturen, Aufzeichnungen zu Gladiatorenkämpfen, Wahlwerbung, Preislisten und eben auch einige Graffiti mit sehr direkten und wenig eleganten sexuellen Inhalten.
Keine Sorge, das schauen wir uns nachher auf jeden Fall auch noch an. Aber vielleicht noch mal kurz zur Größenordnung. Bis heute sind in Pompeji etwa 10.000 Graffiti gefunden worden. Also allein in Pompeji. Und diese Graffiti sind nicht nur auf den Außenwänden gefunden worden, sondern teils auch im Innern der Gebäude. Lange Zeit war das öffentliche Interesse daran nicht so besonders hoch. Das liegt auch daran, dass erst in der letzten Zeit ein paar Ausgaben rausgekommen sind, die man jetzt auch ohne Lateinstudium einfach mal lesen kann. Wir packen euch davon mal welche in die Beschreibung der Folge. Denn eine wissenschaftliche Sammlung davon gibt es schon lange. Schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts werden lateinische Inschriften und eben auch die Graffiti im Corpus Inscriptionum Latinarum im CIL gesammelt. Das sind mehrere sehr dicke Bände, die das Ziel haben, alle lateinischen Inschriften im Römischen Reich zu sammeln und zu katalogisieren. Das ist aber nichts, wo man als normaler Mensch einfach mal zum Spaß reinschaut. Mittlerweile gibt es Digitalisate der einzelnen Bände, die verlinken wir euch auch mal, wenn jemand da doch mal reinschauen möchte. Aber die originalen gebundenen Bücher haben schon ein sehr unhandliches Riesenformat. Das ist aber nicht die größte Herausforderung, sondern das CIL wird bis heute auf Latein herausgegeben. Also wenn ihr nicht zufällig einigermaßen flüssig lateinische Texte lesen und verstehen könnt, dann hilft euch das nicht viel. Die Inschriften sind auf Latein, die sind auch nicht übersetzt und auch alle Anmerkungen und Begleittexte sind auf Latein. Demnach gab es da lange Zeit ein eher geringes Interesse an irgendwelchen Kritzeleien aus Pompeji. Das hat sich aber geändert, weil so in den letzten Jahrzehnten doch auch verstärkt die Alltagsgeschichte in den Fokus der Forschung geraten ist. Also das Interesse daran, was eigentlich die ganz normalen Menschen in der Antike so gemacht haben. Und da sind die Graffiti dann doch eine ganz gute Quelle. Daher gibt es mittlerweile auch einige neuere Ausgaben, die man ganz gut lesen kann und die auch vernünftig übersetzt sind. Damit meine ich, dass wir teils eine sehr derbe Wortwahl in den Graffiti haben und dann muss eine Übersetzung das eben auch treffend wiedergeben. Auch da haben wir in älteren Übersetzungen zum Teil eine sehr beschönigende Wortwahl, die dann nicht so richtig wiedergibt, was da auf Latein steht. Aber jetzt erstmal genug der Einordnungen. Was finden wir denn so in Pompeji an Mitteilungen?
Sehr oft einfach Namen, also dieses Ich war hier. Das scheint auch in der Antike den Menschen irgendwie schon ein besonderes Anliegen gewesen zu sein, das mitzuteilen. Das ist dann zum Beispiel so etwas wie Gemellus war hier mit Proclus oder Ich bin Amicus oder Symphorus war hier am 2. April oder Anteros hat dies geschrieben. Gut zu wissen. Schön fand ich auch Programmus mit Maultier war hier. Man hat sich aber auch gegenseitig Grüße hinterlassen. Castus grüßt seine Juma zum Beispiel. Und das scheint auch so funktioniert zu haben, dass Leute darauf geantwortet haben. Wir finden zum Beispiel auch Cursor grüßt seinen Tyrannus und ein zweiter Schreiber hat darunter geschrieben, Tyrannus grüßt seinen Cursor. Antworten auf Grüße finden wir schon mal öfter in Pompeji. So ein wenig als Plattform zum Austausch hat man die Graffiti also wohl auch gesehen. Und viele Namen kommen auch öfter in Graffiti vor. Man kannte sich also. Das sieht man auch daran, dass bei vielen Namen nur der Rufname steht. Zumindest freie römische Männer hatten ja dreiteilige Namen. Das finden wir eher selten und dann scheinen das eher Leute gewesen zu sein, die nicht aus der Stadt stammten. Soldaten zum Beispiel, die ihren vollständigen Namen und ihre Heeresabteilung angegeben haben. Neben einzelnen Namen gibt es auch schon mal Mitteilungen, wo man sich denkt, ja, danke für den Hinweis. Also warum steht das da und warum hielt der Schreiber oder die Schreiberin das für so erwähnenswert, dass man es jetzt unbedingt in eine Wand ritzen musste? Damit meine ich sowas wie, es regnet. Oder am 19. April habe ich Brot gebacken. Oder als Lucius Nonius Aspernas und Aulus Plotius Konsuln waren, ist ein Eselchen geboren worden am 6. Juli. Das sind alles Mitteilungen, wo wir nicht mehr rauskriegen werden, warum die Person, die das in die Wand gekratzt hat, das für so erwähnenswert hielt. Zu dem letzten vielleicht noch, die Angabe der Konsuln ist die übliche römische Jahresangabe. Daher können wir auch sehr gut nachvollziehen, dass das Eselchen im Jahr 29 nach Christus geboren wurde. Das ist zur Zeit des Vesuv-Ausbruchs, also 50 Jahre her. Es gibt aber auch ein paar noch ältere Mitteilungen, in denen Cäsar erwähnt wird und die sich auf das Jahr 48 vor Christus datieren lassen. Das sind also schon ziemlich alte und langlebige Graffiti. Bei den meisten haben wir aber schlicht keine Ahnung, wann sie dort angebracht worden sind.
Gibt es denn unter all den Personen, die sich da verewigt haben, auch ein paar auffällige?
Also die meisten Namen dort sind römisch oder griechisch. Bei manchen Namen kann man sich ziemlich sicher sein, dass das Sklavennamen sind. Manche der Graffiti sind aber auch auf Griechisch verfasst. Da kann man sich natürlich jetzt fragen, wer denn auf Griechisch geschrieben hat. Zum einen kämen dann natürlich Leute aus dem Osten des Römischen Reichs in Frage. Im gesamten Osten, in Griechenland, in Syrien, in Ägypten und so weiter, war auch nach der Eroberung durch die Römer die vorherrschende Sprache weiterhin Griechisch. Möglicherweise stammen die griechischen Graffiti also von Leuten, die Griechisch als Muttersprache oder als eine Verkehrssprache sprachen. Daneben konnten aber natürlich auch viele Römer Griechisch. Das gilt insbesondere für Süditalien, weil viele Städte dort irgendwann mal von Griechen gegründet wurden. Daneben war Griechisch aber auch einfach die wichtigste Fremdsprache der Zeit. Dementsprechend auch möglich, dass sie von Römern mit Fremdsprachenkenntnissen stammen. Unter den Namen möchte ich aber noch kurz auf einen zu sprechen kommen, nämlich Maria.
Das klingt jetzt nicht so römisch.
Nee, der Name ist hebräisch und das fällt schon ein bisschen auf. Er kommt vor allem auch mindestens dreimal in den Graffiti vor. Wir können nicht klären, ob die Frau Jüdin oder Christin war. Man muss aber sagen, da ihr Name spätestens 79 angebracht worden sein muss, ist jüdisch wahrscheinlicher. Passend dazu haben wir noch ein viel diskutiertes Graffito in Pompeji, nämlich eines, das nur aus zwei Worten besteht. Sodoma, Gomorra. Was sehr offensichtlich Sodom und Gomorra heißt. Das muss ein jüdisches oder christliches Graffito sein. Denn dazu muss man die Geschichte von Sodom und Gomorra aus dem Alten Testament kennen. Das wurde entweder von einer Person jüdischen oder christlichen Glaubens angebracht oder von einer Person, die mit einer dieser Religionen sympathisierte. Auch das gab es in der Antike, vor allem mit dem Judentum, dass es Sympathisanten unter den Griechen und Römern gab, die aber nicht konvertierten. Es ist auf jeden Fall aber ein interessantes Graffito. Es scheint zumindest eine kleine jüdische, vielleicht auch christliche Minderheit in Pompeji gegeben zu haben. Bekannter ist, glaube ich, dass es in Pompeji auch ein Isis-Heiligtum gab. Das heißt, wir finden auch schon mal Graffiti, die die ägyptische Göttin Isis preisen. Isis Tyche, die Retterin, kann man dann schon mal auf einer Wand lesen. Auf Griechisch übrigens. Auch der Isis-Kult hat sich ja weit im Römischen Reich verbreitet und hat so diesen Erlösergedanken, den das Christentum auch hat. Wir finden auch Graffiti über den eleusinischen Mysterienkult. Darin standen Demeter und ihre Tochter Persephone im Mittelpunkt. Da heißt es dann auch schon mal an die Mutter aus Eleusis, also an Demeter. Auch das ist ein Erlöserkult. Das scheint im 1. Jahrhundert nach Christus also gerade irgendwie populär gewesen zu sein. Das wissen wir natürlich auch aus anderen Teilen des Römischen Reiches und auch aus anderen Quellen, aber es spiegelt sich auch hier wieder.
Ja, Jesus rettet oder sowas ähnliches steht ja auch heute schon mal auf irgendwelchen Plakaten oder an irgendwelchen Wänden. Das kommt uns jetzt also vielleicht bekannt vor. Weißt du, was mir bei den Graffiti auch sehr bekannt vorgekommen ist?
Was denn?
Völlig inhaltslose Wahlwerbung. Also wenn wir heute schon mal denken, dass auf Wahlplakaten irgendwie nichts draufsteht, wofür diese Leute eigentlich stehen und was sie verändern wollen, das war in der Antike nicht anders. Eher noch schlimmer. Sehr oft steht da nämlich einfach nur ein guter Mann. Also zum Beispiel Munatius Caecus, ein guter Mann. Das ist fast so einfallslos, wie sie kennen mich auf Wahlplakate zu schreiben. Das kommt aber in Pompeji relativ gehäuft vor. Also ein guter Mann zu sein, war wohl schon genug Qualifikation für ein politisches Amt. Ich finde, das sollten wir auch einführen. Bei der nächsten Wahl einfach Friedrich Merz, ein guter Mann. Reicht ja auch schon. Man kann es sich natürlich auch noch ein bisschen leichter machen. Auf Latein steht da ja dann für guter Mann vir bonus. Man kann das nämlich auch einfach abkürzen. Vir bonus, VB. Weiß auch jeder, was gemeint ist. Sollten wir auch einführen. Bei der nächsten Wahl schreiben wir dann einfach Guma auf die Wahlplakate und ich finde, das muss am politischen Programm dann auch echt reichen.
Und was machen wir bei den Frauen?
Ja, das ist jetzt doof, das kann man nicht so gut abkürzen. Ist noch nicht so ganz durchdacht, das Konzept. Aber abgesehen von politischer Werbung finden wir auch Werbung für den eigenen Laden an den Wänden. Zum Beispiel, diese Unterkunft hier wird vermietet, Zimmer mit 3 Betten und gemeinschaftlich. Und der Rest ist dann leider nicht mehr lesbar. Auch solche Werbeanzeigen, das kennt man ja heute auch noch.
So eine Werbeanzeige ist da ja sicher absichtlich vom Besitzer angebracht worden. Bei manch anderer Kritzelei kann man ja aber nicht davon ausgehen, dass die so gewollt war. Wie sah das denn in der Antike mit Graffiti aus? War das illegal?
Wir kennen kein Gesetz aus der Antike, das explizit das Anbringen von Graffiti unter Strafe stellt. Dazu aber ein Fun-Fact aus dem deutschen Recht. Graffiti fallen heute im Strafrecht unter Sachbeschädigung. Aber so richtig erst seit 2005. Bis dahin war Sachbeschädigung nämlich erst gegeben, wenn die Funktion der Sache beeinträchtigt wurde, was man vielleicht höchstens bei einem angesprühten Verkehrsschild oder ähnlichem nachweisen konnte, oder wenn Schäden an der Substanz entstanden, die durch das bloße Ansprühen meistens eben auch nicht gegeben waren. Dafür aber oft, wenn man die Graffiti wieder entfernte. Das war also alles ein bisschen schwierig, so etwas dann zu ahnden. Da gab es also so eine Art Gesetzeslücke. Deswegen wurde 2005 hinzugefügt, dass sich strafbar macht, wer unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert. Und diese Ergänzung bezog sich ganz klar auf Graffiti. Was ich damit sagen will, man müsste ja in den römischen Gesetzestexten überhaupt erstmal nachweisen, dass mit irgendeinem Gesetz auch Graffiti gemeint waren. Und das ist sehr schwierig. Wir kennen jedenfalls keine verurteilten Graffiti-Künstler aus der Antike. Eigentlich kann man es aber auch noch etwas einfacher beantworten. Hast du schon mal versucht, mit einem Nagel einen längeren Text in den Putz einer Hauswand zu kratzen?
Ehrlich gesagt, nein.
Ja gut, ich auch nicht, aber man kann sich ja vorstellen, dass man dafür ein bisschen Zeit braucht. Manche Graffiti sind mehrere Zeilen lang. Manche Graffiti enthalten auch recht detaillierte Zeichnungen. Und wir finden diese Graffiti überall, auch an belebten Straßen und Plätzen und auch in Innenräumen von Häusern. Also es ist einfach sehr schwer vorstellbar, dass das niemandem aufgefallen ist, wenn da einer ein ganzes Gedicht in die Wand geschrieben hat. Zum Beispiel: Nichts kann die Zeit auf ewig überdauern. Wenn die Sonne schön geglänzt hat, wird sie dem Ozean zurückgegeben. Der Mond, der gerade noch voll war, nimmt ab. Die Wildheit der Winde wird oft zu einem leichten Lüftchen.
Ein sehr schönes Gedicht, wie ich finde.
Ja, finde ich auch. Aber eben auch ein sehr langes. Du musst jeden Buchstaben einzeln in die Wand ritzen. Und im Schutze der Dunkelheit ist das für die Antike auch etwas unrealistisch, weil du halt nicht siehst und weil die Straßen nachts zum Teil auch gefährlich waren. Es scheint also ziemlich unwahrscheinlich, dass das keiner mitbekommen hat, wenn Graffiti angebracht wurden. Es scheint einfach nicht so ein großes Ding gewesen zu sein. Ob es jetzt erlaubt war oder ob sich Hausbesitzer nicht doch darüber geärgert haben, das können wir allerdings nicht sagen.
Du hast jetzt gerade schon ein paar Mal angesprochen, dass es oft auch Zeichnungen dazu gab. Dabei fallen zwei Arten von Zeichnungen besonders häufig auf: Penisse, aber über die reden wir gleich erst, und Gladiatoren. Über Gladiatoren ging auch die letzte Folge unseres Podcasts. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann könnt ihr das gern noch im Anschluss tun. Gladiatoren und Gladiatorenkämpfe scheinen im Alltag der Menschen auch sehr präsent gewesen zu sein. Wir finden in Pompeji auch viele Graffiti über Gladiatorenkämpfe. Oft mit Zeichnungen der Gladiatoren. Daneben steht dann oft die Bilanz der Kämpfer. Zum Beispiel Severus, der Freigelassene, 13 Mal gewonnen. Albanus, Linkshänder, Freigelassener, 19 Mal gewonnen. Solche Aufzeichnungen sind auch eine gute Quelle für etwas, was wir in der letzten Folge über Gladiatoren schon angesprochen haben. Nicht alle Gladiatoren waren Sklaven. Die beiden hier waren offenbar Freigelassene. Auch Linkshänder scheinen erwähnenswert selten gewesen zu sein. Bei manchen Gladiatoren wissen wir aus diesen Fanstatistiken auch, dass sie gestorben sind. Zum Beispiel Arakintus, Freigelassener, 4-mal gewonnen, umgekommen. Dass Gladiatoren in der Arena starben, kam vor. Das sieht man auch hier. Aber das musste nicht so sein. Nicht jeder Kampf endete damit, dass jemand starb. Es gab auch Gladiatoren, die begnadigt wurden. Wir finden zum Beispiel auch Marcus Terentius Colonus, 3 Kämpfe, 2 Siege. Er hat also einmal nicht gewonnen und das wohl trotzdem überlebt. Und wir finden hier auch das wieder, was wir in der letzten Folge auch schon angesprochen haben. Gladiatoren waren offenbar sehr beliebt bei den Frauen. Besonders ein Thraker namens Celadus wird mehrmals in Graffiti als Frauenschwarm erwähnt. Wobei mit Thraker vermutlich eher nicht gemeint ist, dass er aus Thrakien stammte, sondern dass er diesen speziellen Gladiatorentyp darstellte. Denn er wird als Thraker auch zusammen mit einem gewissen Kreskens erwähnt, der ein Netzkämpfer war. Scheint sich hier also eher auf die Kampfform als auf die Herkunft zu beziehen. Kreskens hatte wohl offensichtlich auch einigen Erfolg bei den Frauen. Er wird beschrieben als Meister der Mädchen und kommt auch mehrmals vor.
Also die Gladiatoren kriegen die Frauen.
Ja, sieht so aus.
Das ist aber ja jetzt noch vergleichsweise harmlos. Man muss es so sagen, ein großer Teil der Graffiti aus Pompeji hat einen sexuellen Inhalt. Darüber sprechen wir jetzt auch. Und da wir nicht denselben Fehler machen möchten wie irgendwelche Übersetzungen aus dem 19. Jahrhundert, wird es ab jetzt sprachlich auch entsprechend explizit. Wir werden jetzt also gleich ganz rein wissenschaftlich von Schwänzen und Pussys sprechen. Wer das nicht hören will, kann jetzt hier ausmachen. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Für alle, die noch da sind, auch das ist etwas, was uns sehr bekannt vorkommt. Wenn heute jemand spontan irgendwo irgendwas hinkritzelt, dann sind das auch nicht selten irgendwelche Obszönitäten. Einfach irgendwo einen riesigen Penis drauf zu malen, scheint auch in der Antike schon so ein Ding gewesen zu sein. Die finden wir nämlich wirklich vergleichsweise oft.
Nicht nur das. Auch der Welt mitzuteilen, dass man einen großen Penis hat, scheint Männern seit Jahrhunderten ein Anliegen zu sein. Auch davon zeugen die Graffiti in Pompeji. Dort lesen wir auf einer Hauswand zum Beispiel: Der Schwanz des Kreskens, hart und riesig. Wir wissen übrigens nicht, ob das derselbe Kreskens ist wie der Gladiator, der bei den Frauen offenbar so gut ankam. Gleichzeitig ist das auch noch ganz lustig, weil Kreskens nicht nur ein Name ist, sondern auch anwachsend bedeutet. Passt also ganz gut in den Kontext.
Ja, und ich finde, es gibt auch unter diesen Graffiti einige, die noch irgendwie ganz charmant sind. Also zum Beispiel Floronius, und dann ist ein Wort unsicher, was da genau steht, Soldat der 7. Legion, war hier. Und es wussten nicht viele Frauen, außer ein paar. Und die haben es gespürt. Das ist, finde ich jetzt, noch ganz witzig und einigermaßen geistreich. Aber das ist natürlich längst nicht immer der Fall. Wir haben auf dieser sexuellen Ebene auch sehr viele Beleidigungen. Und da muss man sagen, dass Beleidigungen auf Latein eben eher auf dieser sexuellen Ebene stattfinden. Ähnlich wie im Englischen, während sie im Deutschen vielleicht stärker auf so einer Fäkalebene stattfinden.
Wir lernen also heute die wichtigen kulturellen Unterschiede kennen.
Ja, und auch da waren die Menschen der Antike nicht besser als wir heute. Auch da gab es das Bedürfnis, Leute, die man nicht mochte, öffentlich zu beleidigen. Fellator, Schwanzlutscher, ist so etwas, was man sehr häufig lesen kann. oder Kinädos, was man wohl am ehesten mit Schwuchtel oder Bückstück wiedergeben kann. Und weil dabei Geschlecht ja auch nicht ganz unerheblich ist, für Frauen gibt es noch Felatrix, also Schwanzlutscherinnen. Ich will an der Stelle noch über einen Ausdruck reden, den man wahrscheinlich so mit am häufigsten in Graffiti findet. Und das ist, dass irgendein Mann Pussys leckt. Also zum Beispiel Corus cunum lingit. Corus leckt Pussys.
Was hat es damit auf sich?
Also das ist wahrscheinlich nicht so wörtlich gemeint, wie es erstmal klingt. Das kommt wirklich so dermaßen oft vor, dass man auch hier davon ausgehen kann, dass das beleidigend gemeint ist. Dass auch das so eher in die Richtung von du bist unmännlich oder du bist ein Weichei geht. Das hat was mit der römischen Sexualmoral zu tun. Ein echter römischer Mann ist derjenige, der penetriert. Entweder Frauen oder andere Männer. Pussys lecken, das stellt diesen Status in Frage. Der Ausdruck ist wohl auch eher eine sexuell aufgeladene Beleidigung, die auf die Männlichkeit des Erwähnten abzielt, als dass es hier um die sexuellen Präferenzen von irgendjemandem geht.
Sexuelle Ausdrücke waren also auch einfach Teil der Umgangssprache. Aber wir haben in Pompeji ja auch einen relativ speziellen Ort, wo man sich vielleicht nicht so wundert, dass dort etwas obszöne Nachrichten stehen. In Pompeji gab es nämlich auch ein Bordell. Prostitution war in der Antike zwar weit verbreitet, allerdings gab es nicht so häufig Bordelle dafür. Prostitution fand viel häufiger in irgendwelchen Hinterzimmern statt, zum Beispiel in Herbergen oder Lokalen. In Pompeji hat man aber ein zweistöckiges Gebäude gefunden, das speziell für diesen Zweck da war. Dort gibt es auch Nachrichten der Freier, aber wohl auch der Menschen, die dort arbeiteten. Ich mache an der Stelle noch einen kurzen Einschub. Es gab sowohl weibliche als auch männliche Prostituierte in der Antike. Trotzdem kann man an der Stelle noch mal kurz darüber reden, wer denn diese Graffiti in Pompeji insgesamt geschrieben hat. Bei manchen Graffiti kann man das natürlich nicht zuordnen, aber bei denen man es kann, fällt auf, dass es mehr Männer als Frauen sind. Aber es gibt eben auch Graffiti von Frauen. Zum Beispiel, Euplia war hier mit 2000 hübschen Männern. Speziell bei diesen sexuellen Graffiti muss man aber sagen, dass Frauen hier deutlich in der Minderheit sind. Das scheint also ein Themenbereich gewesen zu sein, wo es sich für Frauen einfach nicht gehörte, so etwas zu schreiben. Das passt auch mit den Rollenerwartungen an Frauen zusammen, die wir sonst so aus der Antike kennen. Kommen wir aber zurück zu unserem Bordell in Pompeji. Das ist für uns nicht nur interessant, weil wir notorisch neugierig sind und wissen wollen, wer es mit wem getrieben hat und wie es so war. Zusätzlich sind nämlich auch oft Preise für Prostituierte angegeben. Diese schwanken natürlich, nicht alle waren gleich teuer, aber im Schnitt kommt man auf etwa 2 As für sexuelle Dienstleistungen. Das ist sehr wenig. Für 2 As bekam man zum Beispiel ein Laib Brot oder einen halben Liter etwas besseren Wein. Und an der Stelle sollte man nicht vergessen, dass Prostitution in der Antike eigentlich immer unter Zwang stattfand. So ziemlich alle Prostituierten waren Sklavinnen und Sklaven, die dort ausgebeutet wurden. Ich kündige jetzt hier schon mal an, dass es in unserer nächsten Podcast-Folge um Sklaverei gehen wird. Und ich finde, über diesen Aspekt der antiken Sklaverei wird relativ wenig gesprochen.
Ja, das stimmt. Und bevor wir euch jetzt sagen, dass ihr natürlich auch in diese Folge dann unbedingt wieder reinhören solltet, gibt es am Ende aber auch noch einen Punkt, über den wir sprechen sollten. Nämlich darüber, was wir in den Graffiti nicht lesen. Wir haben Beleidigungen ja schon thematisiert. Amando steckt Pussys, Sabina, du bläst, aber das nicht mal gut. Philokalus, du Schwanz und so weiter. Das finden wir oft. Beleidigungen richten sich aber eigentlich immer gegen eine konkrete Person. Es gibt bei beleidigenden Aussagen keine Aussagen über ganze Gruppen. Also das, was so dieser typische Mario Barth-Humor wäre. Alle Frauen sind. Und das finden wir auch nicht über andere Gruppen. Es gibt auch nirgendwo alle Ägypter sind oder alle Sklaven sind. Ganze Gruppen zu diskriminieren, spiegelt sich in den Graffiti überhaupt nicht wider. Was auch weitestgehend fehlt, sind irgendwelche Gotteslästerungen oder überhaupt negative Aussagen über irgendeine Gottheit. Egal, ob jetzt über eine römische oder über eine fremde. Davor hatte man in Pompeji vielleicht dann doch zu viel Angst davor, dass einen der Zorn der Gottheit treffen könnte. Also zumindest in Pompeji. Wir kennen vereinzelt welche aus anderen Teilen des Reichs.
Damit haben wir uns doch jetzt relativ umfassend, wenn auch natürlich längst nicht vollständig angesehen, was auf den Häuserwänden Pompejis so über die Jahrhunderte konserviert wurde.
Die Römer haben Häuserwände wohl als eine Art Kommunikationskanal genutzt. Und wir können die erschreckende Erkenntnis aus dem 19. Jahrhundert dann ja jetzt bestätigen. Die Römer waren auch nur Menschen und haben über menschliche Themen geschrieben.
Zum Schluss habe ich aber noch ein Graffito mitgebracht, das sehr gut die heutige Folge zusammenfasst. Das hast du nur mir gegeben, weil du keinen Bock drauf hattest, gib's zu.
Ja, ich habe mir gedacht, oh nee, Hexameter vorlesen oder Distichon vorlesen, ach nee, kannst du machen.
Ad miror pariens tenon cicidisse ruinis, qui tot scriptorum tedia sosteneas. Ich bewundere dich, Wand, dass du noch nicht zu Trümmern zerfallen bist, die du Dummes von so vielen Schreibern erträgst.
Das passt doch wirklich sehr schön. Wie schon angekündigt, wird es in der nächsten Folge wieder um eines der ganz großen Themen der Antike gehen, nämlich um Sklaverei. Seid dann also auch wieder mit dabei.
Regelmäßige Updates erhaltet ihr auch in unserer Monatsvorschau, zu der ihr euch in unserem kostenlosen Newsletter anmelden könnt. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Schaut sonst gerne auch auf unserem YouTube-Kanal Einfach Antike oder auf einfach-antike.de vorbei. Bis zum nächsten Mal und macht's gut!
Macht's gut!